SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Kerstin Gallmeier. Guten Morgen. Und das sind drei unserer Themen. Ermittlungen gegen Steuerhinterzieherbande aus der Lebensmittelbranche. Mehrere Geschäftsmänner aus dem Saarland im Visier. Debatte um SPD-Kanzlerkandidat Scholz.
Wir wollen mit Olaf Scholz antreten. Da gibt es eine Klarheit, da gibt es auch kein Wackeln.
Das sagt Partei-Co-Chef Lars Klingbeil und...
Ja, mit Sicherheit der größte Titel bis jetzt. So viele haben wir noch nicht gewonnen.
Der größte Titel und ein historischer. Das deutsche Tennis-Doppel Tim Pütz und Kevin Kravitz holt den Titel bei den ATP Finals. Das Wetter im Saarland, dicht bewölkt und immer wieder regnet es, teilweise auch kräftig. Höchstwerte 5 bis 8 Grad. Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft im Saarland ermitteln gegen eine Bande mutmaßlicher Steuerhinterzieher aus der Lebensmittelbranche. Nach SR-Informationen laufen Verfahren gegen zunächst 4 Geschäftsleute. Sie sollen über fingierte Geschäfte im EU-Ausland Umsatzsteuern in Höhe von mindestens einer 250.000 Euro hinterzogen haben. Mehr von SR3-Reporter Thomas Gerber.
Missing Trader, Scheinfirmen und Umsatzsteuerkarussell sind die Stichworte. Ein 28-jähriger Völklinger wurde deshalb Anfang Oktober festgenommen, saß vorübergehend in U-Haft. Er war bei einer Sonderprüfung aufgefallen, da er auffallend hohe Umsätze mit Exporten ins benachbarte Frankreich gemacht hatte. Verpackungsmaterial und Getränke für Imbissbuden und Dönerläden im Wert von rund 1,4 Millionen Euro. Die 19% Umsatzsteuer fielen dabei weg, sollten eigentlich die Empfänger in Paris, Sagemünd und Forbach zahlen. Ermittlungen ergaben aber, dass die von den Lieferungen nichts wussten. Der 28-Jährige soll die Verpackungen und Getränke nur zum Schein exportiert, in Wahrheit aber an Dönerläden im Saarland schwarz verkauft haben. Wobei der Völklinger offenbar nur ausführendes Organ war, ein Geschäftsmann mit Beziehungen zu einem fleischverarbeitenden Betrieb in Merzig gilt als Oberhaupt der Bande. Dort gab es vor einigen Wochen eine Razzia unter Beteiligung des SEK. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu alledem nicht äußern, aus Rechtsgründen, wie es hieß.
Schon im Sommer, lange vor dem Zusammenbruch der Ampel, da hatte Olaf Scholz seinen Anspruch bereits formuliert. Er will wieder antreten als Kanzlerkandidat der SPD. Doch die Umfragewerte für Scholz und seine Partei sind schlecht, vor allem an der Basis grummelt es. Am Wochenende haben sich auch erstmals Bundestagsabgeordnete offen für den deutlich beliebteren Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kandidaten ausgesprochen. Lars Klingbeil, Co-Parteichef der SPD, der will die Debatte am liebsten schnell vom Tisch räumen. Mehr von Georg Schwarte.
Wir wollen mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat antreten. Mit deutlichen Worten hat SPD-Chef Lars Klingbeil in der ARD-Sendung Mioska versucht, die Debatte um die erneute Kandidatur von Kanzler Scholz zu beenden. Zuvor hatten nach einer Reihe von Kommunalpolitikern erstmals auch 2 SPD-Bundestagsabgeordnete offen für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Pistorius plädiert. Der sagte im Bericht aus Berlin der ARD, diese Frage stelle sich nicht. Die SPD habe einen Kandidaten und das sei der jetzige Kanzler. SPD-Co-Chef Klingbeil räumte allerdings ein, dass es in der Partei ein Grummeln über Scholz gebe. Jetzt sei es Aufgabe auch der Spitze der SPD, verlorenes Vertrauen zurückzukämpfen. Die Partei lasse sich im Übrigen auch von der Öffentlichkeit nicht aufdrücken, wann und wie die SPD Entscheidungen treffe. Am 30. November plant die SPD eine sogenannte Wahlsiegkonferenz mit allen Bundestagskandidaten in Berlin. Dort ist offenbar auch der erste große Auftritt des Kanzlerkandidaten Scholz vorgesehen.
Erstmal aber hat der noch Bundeskanzler einen wichtigen Auswärtstermin in Rio de Janeiro. Dort beginnt heute nämlich der G20-Gipfel, das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die Frage ist nur, was kann der angeschlagene Scholz da noch groß ausrichten? Dazu unser Korrespondent Torben Ostermann.
Bundeskanzler Olaf Scholz reist politisch geschwächt zum G20-Gipfel nach Brasilien. Das Ampelaus und die schlechten Aussichten, erneut Kanzler zu werden, dürften sich auch zu den anderen Staats- und Regierungschefs rumgesprochen haben. Thematisch wird es in Rio de Janeiro unter anderem um die Weltwirtschaft gehen. Olaf Scholz mahnt immer wieder, dass freier Handel und offene Märkte wichtig seien, insbesondere für eine Exportnation wie Deutschland. International gerät der freie Handel immer stärker unter Druck. Nicht zuletzt auch durch die Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten. Der hatte ja schon im Wahlkampf angekündigt, wieder stärker auf Strafzölle zu setzen. Das würde zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie hart treffen. Olaf Scholz dürfte den Gipfel also nutzen, um für freien Handel zu fairen Bedingungen zu werben.
Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute über einen möglichen Kurswechsel im Umgang mit Israel. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sieht es als gesichert an, dass Israel im Krieg gegen die Hamas und andere Terrororganisationen gegen Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht verstößt. Er schlägt deshalb unter anderem vor, den regelmäßigen Dialog mit der israelischen Regierung vorerst auszusetzen. Die deutsche Außenministerin Baerbock hat sich bereits gegen den Vorstoß des EU-Außenbeauftragten ausgesprochen. Während Israel seine heftigen Angriffe im Libanon fortsetzt, deutet sich bei der Terrororganisation Hisbollah Verhandlungsbereitschaft an. Aus libanesischen Regierungskreisen heißt es, die Schiitenmiliz betrachte einen von den USA eingebrachten Plan für eine Waffenruhe als Basis für Gespräche. Laut Medien schlagen die USA vor, dass Israel und die Hisbollah die Kämpfe für 60 Tage einstellen, um zu verhandeln. Währenddessen sollten Israels Truppen den Libanon verlassen und Soldaten der libanesischen Armee die Grenze sichern. Bei der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschans Hauptstadt Baku ist die entscheidende zweite Woche gestartet. Die Vertreter der fast 200 Staaten sind sich vor allem noch nicht darüber einig, wie ärmere Länder beim Klimaschutz weiter unterstützt werden sollen. Bislang haben die Industriestaaten für das nächste Jahr 100 Milliarden US-Dollar versprochen. Viele Länder des sogenannten globalen Südens fordern für die Zeit danach aber mehr Geld. Deutschland wird bei der Konferenz ab heute von Bundeswirtschaftsminister Habeck vertreten. Er warb am Morgen bereits für eine Ausweitung der CO2-Bepreisung in der EU und weltweit. Kurz vor Ende seiner Amtszeit gibt es von US-Präsident Biden für die Ukraine eine Entscheidung mit Tragweite. Biden erlaubt dem Land offenbar den Einsatz von US-Waffen mit großer Reichweite in der Region der russischen Stadt Kursk. Der Schritt könnte die Debatte in Europa neu anstoßen. Für SR-Info Ralf Borchert.
Es ist ein Kurswechsel der USA. Die Ukraine fordert seit Monaten, westliche Waffen auch gegen Ziele tief innerhalb Russlands einsetzen zu können. Bisher hatte Präsident Biden dies abgelehnt. Er hatte Bedenken, die USA und andere NATO-Staaten könnten in direkten Konflikt mit Russland geraten. Die New York Times und andere US-Medien berichten nun, Grund für das Umdenken Bidens sei die Verstärkung Russlands durch tausende Soldaten aus Nordkorea. Zunächst geht es laut US-Medien um den Einsatz von Raketen vom Typ ATACMS in der russischen Region Kursk. Dort sind auch nordkoreanische Soldaten im Einsatz. Präsident Biden ist noch bis 20. Januar im Amt. Ob auch sein Nachfolger Donald Trump den Kurswechsel zugunsten der Ukraine mitträgt, ist unklar. Trump hat angekündigt, die Ukraine und Russland möglichst schnell zu Verhandlungen bewegen zu wollen, um den Krieg zu beenden.
Und wir kommen nochmal zurück zu uns ins Saarland. Hier gab es gestern im Raum Beckingen einen tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher getötet wurde. Wie die Polizei dem SR mitteilte, war gegen 20 Uhr ein mit 4 Personen besetztes Auto auf der Straße zwischen Hagarten und Reimsbach von der Fahrbahn abgekommen. Mehr Informationen von Linda Grothold.
Das Auto prallte zunächst gegen ein Brückengeländer und stürzte dann eine Böschung herab. Beim Aufkommen im Straßengraben stieß es gegen einen Baum. Ein 16-Jähriger wurde aus dem Wagen geschleudert. Er musste wiederbelebt werden, starb aber später im Krankenhaus. Der 18-jährige Fahrer und 2 weitere jugendliche Mitfahrer wurden leicht verletzt. Im Einsatz waren rund 60 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorge und Polizei. Ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Gutachter soll die Unfallursache klären.
Der Landesbetrieb für Straßenbau beginnt heute auf der B51 in Mettlach mit Sanierungsarbeiten. Eine Spezialfirma soll zunächst die Böschung unterhalb der Bundesstraße wiederherstellen. Dort hatte es im Mai einen Hangrutsch gegeben. Die Arbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Verkehrsführung bleibe unverändert. Für das kommende Frühjahr ist dann die Sanierung der Fahrbahn im betroffenen Bereich der B51 geplant. Gegen drohende Rodungen im Saarbrücker Stadtwald an der Saar-Uni haben gestern 35 Menschen demonstriert. Sie protestierten gegen Pläne der Landesregierung, die Universität um etwa 4,5 Hektar zu erweitern. Noch ist weitgehend unklar, welche Einrichtungen sich dort ansiedeln würden. Vor einigen Wochen hatte die Bürgerinitiative einen ersten Erfolg erreicht. Das Oberverwaltungsgericht untersagte Rodungen, bis über einen Eilantrag gegen den Bebauungsplan entschieden ist. Heute startet der Saarbrücker Christkindlmarkt. Nach Angaben der Stadt bieten 80 Verkaufsstände Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und Kulinarisches aus der Region. Mit dabei ist auch der fliegende Weihnachtsmann. Zusammen mit dem Christkind fliegt er täglich mit seinem Rentierschlitten über den Markt und liest weihnachtliche Geschichten vor. Der Christkindlmarkt dauert bis zum 23. Dezember. Und jetzt noch zum Sport. In Turin hat der italienische Tennisstar Jannik Sinner das Endspiel der ATP Finals gewonnen. Sinner ist Weltranglistenerster und konnte sich in 2 Sätzen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchsetzen. Aber für die dicke Überraschung des Abends sorgte das deutsche Doppel Kevin Krawitz und Tim Pütz. Die beiden schrieben sogar Tennisgeschichte. Mehr von unserem Sportreporter Tim Brockmeier.
Ein historischer Erfolg für die beiden. Am Ende des 2. gemeinsamen Jahres der 1. ganz große Titel für Krawitz-Pütz. Erstes deutsches Doppel, das den Titel bei den ATP-Finals gewinnt und das verdient. In einem total engen, total ausgeglichenen Match, in dem beide Sätze im Tiebreak entschieden werden mussten. Beide Male hatten die beiden Deutschen die größere Ruhe, die besseren Nerven. Nachdem Krawitz-Pütz schon in der Gruppenphase das Nummer 1 Doppel Arevalo-Pavic geschlagen hatten, binnen 7 Tagen also der 2. Sieg gegen die beiden. Dank des Titels kassieren beide insgesamt knapp 900.000 Euro Preisgeld und klettern in der Doppel-Weltrangliste von Rang 8 auf Rang 4.